SRF 3.
Italien überrumpelt die Schweiz und Europa. Bereits Anfang Juni sollen die Grenzen aufgehen. Ob Italiener auch in die Schweiz reisen dürfen, ist noch unklar. Trotz Versammlungsverbot wird demonstriert im Land gegen die Corona-Maßnahmen, gegen die Lockerungen und überhaupt, weil es verboten ist. Seit einer Woche wird wieder geshoppt im Land. Einige Boutiquen sind recht zufrieden. Es kommen zwar nicht so viele, doch die, die kommen, geben ziemlich Geld aus. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Es war eine überraschende Meldung, die von heute Morgen. Italien, das von der Pandemie stark betroffen war, will bereits in gut zwei Wochen seine Grenzen wieder öffnen, ohne dass Ausländerinnen und Ausländer nach der Einreise eine Quarantäne absolvieren müssen. Ferien in Sardinien oder an der Adria sollen also ab Juni wieder möglich sein. Unklar ist aber noch, ob auch die Schweiz mitzieht und ihrerseits die Grenze für Italiener wieder öffnet. Aus Rom, Franco Battel.
Der Entscheid kommt überraschend. Noch vor kurzem hieß es in Rom, zuerst würden nur die Grenzen zwischen den italienischen Regionen aufgehen. Nun öffnet Italien sowohl die inneren Grenzen wie auch die Landesgrenze am 3. Juni. Ab dann muss, wer nach Italien einreist, auch keine Quarantäne mehr absolvieren. In Bern hat der Schritt Roms zunächst für Erstaunen gesorgt, wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter in der Samstagsrundschau von Radio SRF sagte.
Wir hatten Kontakt letzte Woche mit Italien. Da war noch keine Rede von dieser Öffnung. Die Schengen-Staaten sind jetzt hier nicht informiert. Da ist offensichtlich ein Entscheid, der spontan zustande gekommen ist.
Aus diesem Grund hat man in Bern auch noch nicht entschieden, ob man am 3. Juni nun ebenfalls öffnen will.
Das heisst jetzt für die Schweiz noch nichts. Wir entscheiden eigenständig, ob wir auch aus Italien zu dem Zeitpunkt wieder Personen einreisen lassen. Wir werden das genau beobachten.
Auch Deutschland und Österreich werden nun überlegen müssen, ob sie ihrerseits die Einschränkungen für Reisende aus Italien aufheben. Italien hat sich überraschend schnell bewegt, weil die Infektionszahlen in den letzten Wochen stark rückläufig waren. In den letzten Tagen ist aber auch der Leidensdruck vieler Tourismusbetriebe gestiegen. Wir gehen bankrott, wenn nicht bald etwas passiert, sagen Hoteliers, Restaurantbesitzer oder Barbetreiber landauf, landab. Auch weil die Auszahlung des Kurzarbeitergeldes noch immer klemmt und weil von der Regierung versprochene Kredite für Unternehmer irgendwo in der Bürokratie stecken geblieben sind. Der Tourismus ist in Italien ein entscheidender Faktor. Rund 13% des Bruttoinlandproduktes werden direkt oder indirekt im Tourismus erwirtschaftet. Der befürchtete Totalverlust der Sommersaison scheint nun abgewendet. Italienreisende müssen sich aber auf strenge Vorschriften einstellen. In Italien herrscht in sämtlichen öffentlichen Verkehrsmitteln und in allen Läden strikte Maskenpflicht. Meist sind auch Handschuhe zu tragen. In Restaurants darf man die Schutzmaske nur zum Essen und Trinken, also am Tisch, ablegen. Sobald man aber aufsteht und seinen Sitzplatz verlässt, ist dieser Schutz wieder zu tragen. Wie viele Touristinnen und Touristen unter diesen Bedingungen ihren Urlaub in Italien verbringen werden, muss sich erst noch zeigen.
Franco Battel. Und wir bleiben noch etwas bei den Schengen-Grenzen. Annalisa Achtermann aus der Nachrichtenredaktion ist jetzt hier. Spanien hat sich heute auch gemeldet.
Spanien will den Corona-Notstand um einen weiteren Monat verlängern, bis Ende Juni. Er werde beim Parlament eine letzte Verlängerung des Alarmzustands beantragen, kündigte Ministerpräsident Pedro Sanchez in einer Rede an die Nation an. Im Rahmen dieses Notstands darf die Zentralregierung die Rechte der Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land stark einschränken. So galt zum Beispiel eine strikte Ausgangssperre, die seit kurzer Zeit schrittweise gelockert wird. Erst Ende Juni sollen Spanierinnen und Spanier ihre Provinz wieder verlassen dürfen. Regierungschef Sanchez betonte allerdings, dass frühere Lockerungen möglich seien, falls es die Lage erlaube. Einen Termin für eine Grenzöffnung für Touristen gibt es noch nicht. Das Bundesamt für Gesundheit hat die neuesten Corona-Zahlen veröffentlicht. Das BAG meldet 58 neue Ansteckungen innerhalb eines Tages. Zudem gab es 7 weitere Todesopfer, bei denen eine Corona-Infektion nachgewiesen worden war. Die Zahl der Todesfälle gibt das BAG neu mit 1602 an. Die Zahlen beruhen auf Angaben, die dem Bund bis heute früh gemeldet worden sind. Die aktuellen Zahlen der Kantone können deshalb davon abweichen. In Basel, Zürich und Bern haben mehrere Dutzend Personen versucht, gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Polizei hat sie aufgefordert, nach Hause zu gehen. Auf der Berner Almend beim Expo-Gelände kesselte die Polizei rund 20 Personen ein, nachdem diese sich geweigert hatten, die Örtlichkeiten zu verlassen. Es handle sich um eine unbewilligte Demonstration. Wer sich nicht entferne, dem drohe eine Anzeige, gab die Polizei über Lautsprecher bekannt. In der Umgebung des Bundesplatzes trug die Polizei ein paar Menschen zur Personenkontrolle weg. Der Platz selbst war kurz nach dem Wochenmarkt abgesperrt worden.
Apropos Demonstrationen. Die Gegner der Corona-Maßnahmen sind eine heterogene Gruppe von Menschen jeden Alters. Nebst jenen, die unter den wirtschaftlichen Folgen des Pandemie-Lockdowns leiden, demonstrieren auch Antiglobalisierer, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker. Die Menschen, die sich da auf den Straßen treffen, kommen also aus sehr unterschiedlichen Milieus. Ähnliches erlebt zurzeit auch Deutschland. Simon Hulliger hat darüber mit der Politikwissenschaftlerin Katharina Nockhuhn gesprochen und sie gefragt, ob es sie überrasche, dass beim Thema Corona eine solche Vermischung von Gruppen mit ganz unterschiedlichen Weltbildern aufeinandertreffe.
Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Gruppen aller Art versuchen, Krisen für sich zu nutzen. Und jetzt in der Situation haben wir eben beobachtet, dass bei einigen Demonstrationen in Deutschland vor allem rechtsextreme Gruppen mobilisieren. Dann haben wir andererseits Demonstrationen, die eher aus dem verschwörungsideologischen Milieu kommen. Das heißt, das sind teilweise Influencer, die in diesen Kreisen bekannt sind. Und interessant ist, dass sie sich auch gar nicht so einig sind, was sie denn eigentlich meinen über die Krise, ja. Also die einen sagen, das Virus gibt es nicht, die anderen sagen, das Virus wurde hergestellt, wahlweise von irgendwelchen Industriellen, einer großen Verschwörung oder großen Pharmakonzernen. Und dann gibt es wieder Menschen, die sagen, das kommt gar nicht vom Virus, die Erkrankung, sondern das sind beispielsweise Handystrahlen, ja. Also es ist eine ganz bunte Mischung. Die sind sich nicht einig, die sind sich nur einig in dem Schuldigen, den sie ausmachen.
Sie sagen, es sind eigentlich unterschiedliche Erzählungen, die diese verschiedenen Milieus propagieren, aber sie sehen auch Gemeinsamkeiten. Können Sie uns diese noch ein bisschen klarer erläutern, diese Gemeinsamkeiten?
Ja, also die Gemeinsamkeit ist, dass man eben einen gemeinsamen Feind sieht. Das ist wahlweise die Bundesregierung oder wahlweise ja einzelne Landesregierungen und die Maßnahmen, die sie ergriffen haben. Und je nach Erzählung wird da eben eine große Verschwörung gewittert. Es geht dann so weit, dass Einzelne sogar unterstellen, die globale Wissenschaftsgemeinschaft hätte sich verschworen und die wissenschaftlichen Ergebnisse oder die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Coronavirus seien nicht richtig. Man muss aber auch sagen, dass an den Protesten Menschen teilnehmen, die einfach nur Probleme mit den Maßnahmen haben, die beispielsweise sagen, ich habe Probleme mit meinem Geschäft, ja, ich stehe kurz vor der Pleite. Es gibt Eltern, die sagen, ich verstehe nicht, dass teilweise große Geschäfte schon wieder eröffnen können und die Kita hat noch zu. Und das ist eben so eine, ja, sehr schwierige Mischung. Das unterscheidet sich von Stadt zu Stadt sehr. Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, das sind alles Rechtsextremisten oder Verschwörungsideologen. Das sind aber auch nicht alles besorgte Bürger. Das ist leider eine sehr komplexe Gemengelage.
Sie haben diese besorgten Bürgerinnen und Bürger angesprochen mit sehr nachvollziehbaren Sorgen, die sie eben auf der Straße kundtun wollen. Werden denn diese von den lauten Tönen der anderen schlicht übertönt?
Das ist ein großes Problem, das ich sehe. Ich denke, in der Demokratie ist es wichtig, darüber zu sprechen, ob die Maßnahmen, die ergriffen sind, die richtigen sind, ob sie zu weit gehen, ob man vielleicht klügere Lösungen finden kann. Und diesen Protest muss es geben. Das Problem ist allerdings, wenn Demonstrationen eben von Anmeldern ausgehen, die Verschwörungsideologen auf großen Bühnen sprechen lassen, die sich nicht von Rechtsextremisten abgrenzen, dann ist das natürlich auch ein Problem, da wirklich zu sehen, wer steckt da eigentlich dahinter. Ich würde jedem raten, erstmal zu gucken, wer ist der Anmelder, was sind die Forderungen und im Zweifel vielleicht erstmal abwarten, bevor man da zu einer Demonstration geht, wo man nicht genau weiß, für was protestiere ich da eigentlich.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Katharina Nockhuhn, sie hat eben das Buch «Fake Facts» herausgegeben, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und nun zwei Meldungen, die nichts mit Corona zu tun haben. Hochleistungscomputer in mehreren Ländern sind von Hackern angegriffen worden. Betroffen ist offenbar auch die ETH Zürich.
Bis man Klarheit habe, wie es zum Angriff gekommen sei und wie ein solcher künftig verhindert werden könne, seien die Rechner nicht für Forschende verfügbar, schreibt die ETH Zürich auf einer Statusseite. Gemäß dem Westschweizer Radio und Fernsehen hat auch die ETH Lausanne als Sicherheitsmaßnahme den Zugang zu ihren Hochleistungscomputern gesperrt. Hackerangriffe soll es laut dem Magazin Spiegel auch auf Supercomputer in Deutschland und Großbritannien gegeben haben. In Frankreich ist ein Mann aus Ruanda festgenommen worden, der zu den Hauptverantwortlichen des Völkermords von Ruanda gezählt wird. Nach ihm wurde seit 25 Jahren gesucht. Der 84-jährige Félicien Kabuga habe unter falschem Namen gelebt und sei am Morgen in der Nähe von Paris unter Arrest genommen worden, teilte das Justizministerium mit. Der Geschäftsmann soll die Milizen finanziert haben, die 1994 rund 800.000 Angehörige der Tutsi-Minderheit massakriert haben. Er war vorübergehend in der Schweiz untergetaucht und hatte ein Asylgesuch gestellt. Die USA haben ein Kopfgeld von 5 Millionen Dollar auf Kabuga ausgesetzt.
Info 3 Abend.
Zuerst die Coiffeure, Zahnärztinnen und Gartencenter und seit Montag auch Restaurants, Schuhgeschäfte und Schulen. Das Leben in der Schweiz wird Schritt für Schritt wieder hochgefahren. Und eine Woche mit offenen Boutiquen und Restaurants überrennen die Menschen jetzt die Innenstädte. Stefan Eiholzer hat sich in Luzern umgeschaut.
In der Luzerner Altstadt sind am Samstagvormittag noch deutlich weniger Leute als in Vor-Corona-Zeiten unterwegs. Aber Menschen mit Einkaufstüten in den Händen vermitteln ein schon fast ungewohntes Bild der Normalität. Die Türen zu den Geschäften stehen offen, Kleiderständer auf der Straße und Musik trällert aus einem Laden ins Freie. Ein junger Mann mit akkurat gestutztem Bart steht vor dem Eingang eines Kleidergeschäfts. Er darf noch nicht eintreten. Ein Schild an der Tür weist darauf hin, dass in diesem Geschäft nur 6 Kunden gleichzeitig bedient werden. Ein Ladenlokal weiter wartet eine junge Frau darauf, dass ein Platz im Kleidergeschäft frei wird. Nach den langen Wochen ohne Shopping hat sie sich darauf gefreut, wieder durch die Läden zu ziehen.
Ja, schon ein bisschen. Hat sich das Umschlendern und ein bisschen schauen, nicht immer nur im Internet. Schon noch ein anderes Erlebnis.
Ein Erlebnis, das allerdings durch Hygienemaßnahmen, Schutzvorrichtungen und beschränkte Kapazitäten in den Ladenlokalen eingeschränkt ist. Die Lust am Einkaufen stört das offensichtlich nicht. Die Kunden waren diese Woche in Shoppinglaune. Das sagt Severin Pflüger. Er ist Geschäftsführer des Verbands Schweizerischer Filialunternehmungen. Der Verband vertritt rund 70 Detailhandelsunternehmen.
Die Öffnung hat sehr gut funktioniert. Wir hatten sehr gute Umsätze. Die Leute kaufen ein. Wir haben ungefähr so viele Leute im Laden, wie wir im Vorjahr im Mai hatten. Aber die Leute, die kamen, die haben mehr Umsatz gebracht. Die haben bis zu 20, manchmal auch 30% höhere Durchschnittseinkäufe getätigt als noch vor einem Jahr.
Einen verhaltenen Start in die Woche registrierte Ferdinand Zehnder. Der Luzerner Hotelier und Wirt führt am Rande der Luzerner Altstadt das traditionsreiche Hotel de la Paix.
Ich denke, dass die Leute im Moment noch einen gewissen Respekt haben, unter viele Leute zu gehen, in ein Restaurant zu gehen, aber dass sich das wieder normalisiert.
Zehnder versucht, das Positive an der Situation zu sehen und freut sich über die Stammgäste, die wieder einen Tisch reservieren. Nach einer Woche mit offenen Restaurants und Einkaufsgeschäften fällt die zugegeben etwas subjektive Bilanz durchzogen aus. Fast durchs Band positiv beurteilt wurde der Umgang mit den Hygienemaßnahmen und Abstandsvorschriften. Die kantonalen Kontrollstellen vermeldeten kaum Verstöße. Und wenn es zu solchen komme, seien sie meist geringfügig und schnell korrigiert.
Und nun hat Annalisa noch das Sonntagswetter.
Morgen wird es im Norden recht sonnig, in den Alpen und im Süden gibt es mehr Wolken und auch einige Schauer sind möglich. Bei 21 bis 24 Grad.
Das war Info 3 am Samstagabend. Im Studio waren Annalisa Achtermann und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.